Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, damit wäre eigentlich alles gesagt. Viel mehr muss man zum Thema Gnade vielleicht auch gar nicht sagen, vielleicht gar nicht predigen. Dennoch, und ich glaube, ich habe letztes Mal ein bisschen einen Schnelldurchlauf gemacht, ein bisschen ein paar Forceritt. Ich werde mich bemühen, da ein bisschen langsamer zu reden. Und auch Paulus hat es nicht bei diesem einen Segenszuspruch gleich im 7. Vers seines Römerbriefs gelassen. Er hat 16 weitere Kapitel über Gnade und Frieden gesprochen. Ganz so lang wird es dann heute aber auch nicht, keine Sorge. Wir befinden uns ja mitten in einer Predigtreihe, wurde gerade schon in der Moderation noch gesagt, zur Bedeutung von Martin Luthers Erkenntnis, zur Bedeutung von reformatorischer Theologie. Und wir haben uns bereits mit Jesus Christus beschäftigt, dann mit der Bibel. Und heute und nächste Woche geht es dann eben um die Gnade. Und es geht darum, dass wir eben ohne irgendwas dazu zu tun, ohne irgendein eigenes Können oder Vermögen erwählt von Gott und errettet sind. Und darum, was das jetzt für mich als Einzelnen und für uns als Gemeinde bedeutet. Und zum Thema Gnade und wie man Gnade im Leben, also im eigenen Leben so erfahren hat, gäbe es unglaublich viel zu sagen. Mir wird dazu einfallen, dass als wir eingezogen sind in unsere Wohnung in Hamburg, wurde gesagt, dass so ungefähr in einem halben Jahr würde da renoviert werden und der Dachstuhl ausgebaut werden. Wir sind ganz oben und direkt neben dem Wohnzimmer ist eben dieser Dachboden bisher. Und da dachte ich schon, na, das wird ja lustig, wenn ich dann dafür das Examen lernen darf, direkt daneben zu sitzen. Genau, letzte Woche, also am Mittwoch hatte ich Examen und am Freitag wurde das Gerüst aufgebaut. Das würde ich sagen, ist auch tatsächlich Gnade. Parallel dazu wurde die Bibliothek, in der ich sonst vielleicht gelernt hatte, auch großflächig umgebaut. Also das ist tatsächlich sehr gnädige Führung, die ich erlebe. Und genauso wie es viele Geschichten dazu gäbe aus dem Einzelleben, jeder von euch hat wahrscheinlich da auch seine eigenen Gnadenerfahrungen, gäbe es auch viele Bibelabschnitte. Ich habe für die heutige Predigt einen Abschnitt aus Römer 5 gewählt. Und ladet euch gerne ein, die nächste Gelegenheit zu nutzen, das Handy rauszunehmen und gerne mitzulesen. Römer 5, die Verse 1 bis 8. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das war jetzt bis Vers 5, genau, 6 und 8 kommen dann später noch. Auch hier steht am Anfang der Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Diesen haben wir durch Glauben. Es zeigt sich also, dass die vier großen Themen der Predigtreihe Christus, Bibel, Gnade und Glauben alle miteinander zusammenhängen. Ohne Christus, wie er uns in der Bibel begegnet, und ohne den Glauben, wüssten wir gar nichts von der Gnade, die mir, die dir gilt. Diese gegenseitige Auslegung und Verbundenheit dieser Schlagwörter bewahrt uns auch davor, einseitig und extrem zu werden. Wenn die Bibel von ihrer Funktion, Zeugnis für Gott abzulegen, gelöst wird, droht die Gefahr, dass die Bibel selbst vergöttert wird. Der Glaube ist ohne denjenigen, an den geglaubt wird, nicht mehr als eine leere Hülle. Heute geht es nun darum, dass auch die Gnade, nicht losgelöst, nicht ohne die Bindung zu Jesus Christus verstanden werden kann. Das lesen wir in Vers 2. Durch Jesus haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Gnade wird hier von Paulus als ein Raum verstanden. Doch nicht jeder hat Zugang zu diesem Raum. Vor Gott, in seiner Gnade und in seiner Gunst, darf nicht jeder stehen. Nur der, der gerecht ist und untadlich, so schärfen es etwa viele Psalmen ein, darf sich Gott nähern. In Psalm 15 lesen wir: Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Nur wer untadlich lebt und tut, was recht ist. Naja, wer kann jetzt wirklich rein Gewissens von sich behaupten, diese Gerechtigkeit zu erfüllen? Wäre es dann nicht sehr einsam um Gott, wenn dort nur die Gerechten stehen würden? Genau deshalb scharte Jesus die Zöllner und Sünder, die Prostituierten und die Aussätzigen um sich. Er zeigt damit, dass niemand aus eigener Kraft, aufgrund seiner eigenen guten Taten, vor Gott stehen kann. Nur durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Nur durch ihn dürfen wir vor Gott stehen. Und doch hat Paulus einen klaren Blick für die Realität. Wir sind schon im Raum der Gnade Gottes und haben Frieden und Gnade. Und dennoch bleiben die Bedrängnisse, die Anfechtungen, die Anfeindungen nicht aus. Paulus gewinnt diesen Bedrängnissen jedoch etwas Positives, etwas Gutes ab. Zum einen ist ein Christenleben, ist Nachfolge nicht billig zu haben. Auf diesen Punkt werde ich später nochmal zurückkommen. Zum anderen aber können diese Bedrängnisse zu einem geistlichen Wachstum führen. Inmitten der Bedrängnisse lerne ich so Geduld. Aus Geduld wird Bewährung, aus Bewährung Hoffnung. Und diese Hoffnung enttäuscht mich nicht. Ich blicke zurück auf das, was Jesus schon für mich getan hat und blicke voller Hoffnung auf das, was Gott noch mit mir vorhat. Um mich in dieser Hoffnung zu bestärken, hat Gott seinen Heiligen Geist gegeben. Das lesen wir in Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. In diesen 5 Versen wird jetzt in ganz knapper Form die Dreieinigkeit Gottes erläutert. Gott, der gerechte Vater, möchte Beziehung zu seinen Kindern. Diese wenden sich jedoch von ihm ab. Nur sein eigener Sohn, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, ist treu. Durch sein Leben, Leiden und Sterben eröffnet er den Menschen den Zugang zur Gnade und zur Gemeinschaft mit Gott. Der Heilige Geist nun bestärkt den Menschen darin, diesem Geschehen zu glauben, darauf zu vertrauen. Er verwandelt das Herz des Menschen, richtet es aus auf Gott. Und nun ist es für mich als Theologen natürlich nett, dass es hier eine Trinitätslehre gibt. Da gibt es in der Theologie auch große Streitigkeiten. Wie stark ist das schon in der Bibel verankert? Sind das nicht spätere Konzilien? Das hier nur am Rande, aber das Entscheidende ist eben, dass hier Gnade als lebendiges Geschehen eines lebendigen Gottes dargestellt wird. Gott selbst ist nämlich der Handelnde. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wendet sich ganz verschieden, aber doch als ein Gott den Menschen zu. Ich lese in den zweiten Abschnitt des Textes, Römer 5, 6 bis 8. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dass es Gnade ist, dass es ein Geschenk ist, mit der Gott den Menschen rettet, wird in diesen Versen noch einmal sehr deutlich. Paulus betont es. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Die Initiative zur Rettung geht also immer von Gott aus. Es ist reine Gnade, dass er den Menschen rettet. Gott macht den ersten Schritt auf den Menschen zu. Und dies wird besonders beim Tod Jesu deutlich. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Ich frage mich manchmal, ob die Menschen, die so zur Zeit Jesu lebten, es nicht eigentlich viel einfacher hatten mit dem Glauben, mit dem Verständnis dessen, wer Jesus war, was es bedeutet. Sie mussten ja eigentlich bloß zugucken, was Jesus so tut, etwa wie er sich den Sündern zuwendet. Oder hören, was er sagt, etwa wenn er zur Umkehr einlädt. Und dennoch, berichtet die Bibel, wirklich besser haben es die Zeitgenossen Jesu auch nicht gemacht. Im Evangelium nach Markus lesen wir, dass die Jünger sich vor der Kreuzigung zerstreuten. Petrus ergriff sogar gleich 3-mal die Gelegenheit, sich von Jesus loszusagen. Und bei der Kreuzigung, also in dem Moment, in dem Jesus für die Sünder stirbt, da haben die Umstehenden nichts Besseres zu tun, als Jesus zu verspotten. Wenn du der Christus bist, tja, dann helfe dir doch selbst und steige herunter vom Kreuz. Nur die Gnade Gottes kann den Menschen retten, kann ihm helfen. Der Mensch selbst erkennt gar nicht diese Wohltat. Es ist Gnade, dass Gott auch den Menschen, der ihn noch verspottet, retten möchte. Und Gottes Gnade sprengt so alle Vorstellungen. Sie scheint beinahe absurd, völlig dämlich gewissermaßen zu sein. Kaum jemand stirbt für einen Gerechten. Um des Guten willen vielleicht wagt jemand sein Leben, schreibt Paulus in Vers 7. Doch Jesus starb nicht für edle Menschen, nicht für eine heldenhafte Idee, nicht für großartige Krieger, Titanen, wie auch immer. Er starb einen Tod, der in der Antike nur den schlimmsten Verbrechern zugemutet wurde. Er wurde gekreuzigt. Derjenige, der gänzlich ohne Schuld war, der opferte sich für die Sünder, für die Schuldigen. Genau darin erweist sich nun Gottes Liebe. Und diese Liebe Gottes kann ich mir nicht verdienen, das sollte jetzt deutlich geworden sein. Gott hat sich selbst frei dazu entschieden, sich den Menschen in dieser Weise zuzuwenden. Und doch ist dies keine billige Gnade, damit komme ich zu dem Punkt zurück. Nicht etwas, was wertlos ist, weil es nun mal umsonst ist. Diese Gnade ist kein Prinzip, etwa in dem Sinne, ich kann eh nichts für mein Heil tun, dann tue ich am besten gar nichts mehr, mir ist ja eh vergeben. In dem Abschnitt des Römerbriefs wurde sehr deutlich, dass die Gnade an das Geschehen am Kreuz in die Beziehung zwischen Gott und Mensch in Gottes Liebe eingebunden ist. Gnade darf davon nicht gelöst werden. Und es gibt jetzt zwei Abgründe, in die jeder Mensch hier stürzen kann. Zum einen kann er die Gnade eben missverstehen als billige Gnade, als wertloses Geschenk, was er immer wieder bekommen kann. Wenn ich nichts für meinen Heil tun kann, wenn Gott eh alles tut, dann bleibe ich hier ganz ruhig hocken. Und so bleibe ich träge, habe keine Hoffnung und freue mich noch nicht einmal über die Gnade. Mein Leben ändert sich nicht. Ich denke, dass ich einen Freifahrtschein für alle möglichen Untaten hätte. Und der andere Abgrund ist ein Aktionismus. Es ist der Versuch, nun doch aus eigener Kraft vor Gott als gerecht dazustehen, da ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott aus Gnade, dass Gott umsonst rettet. Ich versuche päpstlicher als der Papst zu sein, versuche jedes kleine Gebot aus der Bibel überzuerfüllen und mache mir so meine kleine, heile, gesetzliche Welt, in der ich dann alleine gerecht dastehe, allerdings auch ziemlich einsam. Und beide Abgründe werden vermieden, wenn ich die ausgestreckte Hand Jesu nehme und mit ihm den Weg gehe. Gnade und Nachfolge Jesu Christi gehören zusammen. Und auch wenn erst in 2 Wochen vom Glauben die Rede ist, schon hier immer der Spoiler, es ist die Antwort auf genau diese Gnade. Und nach dieser Gnade, nach der Möglichkeit, vor Gott gerecht dazustehen, suchte auch Martin Luther vor 500 Jahren. Er wuchs in einer Gesellschaft auf, in der Gnade als Ware angesehen wurde, die ich mir arbeiten oder sogar kaufen kann. Die Menschen stürzten also eher in den Abgrund der Gesetzlichkeit, zweite Möglichkeit, die ich gerade geschildert hatte. Sie strömten nur so in die Kirchen, pilgerten und machten Wallfahrten, waren religiös höchst aktiv, um sich Gnade zu erarbeiten. Die Theologen damals lehrten, dass grundsätzlich schon Gott der Akteur ist. Aber der Mensch, der darf Gott gerne ein kleines bisschen entgegenkommen. Der darf ihm ein bisschen Arbeit bei der Versöhnung schon abnehmen und schon mal ein bisschen was tun, um danach dann die Gnade zu erhalten. Und Luther wurde deshalb Mönch. Er wollte professionell und mit seinem ganzen Leben daran arbeiten, genug zu tun, um gut vor Gott dazustehen. In einer durchchristianisierten Welt überstanden große Kathedralen, reicht es Luther nicht, nur an der allgemein verkündigten Gnade teilzuhaben. Er hatte, wie so viele Mönche, das Gefühl, dass es noch mehr geben muss, dass die routinemäßig gesprochene Vergebung nicht alles ist. Irgendwie muss der Mensch noch mehr tun, muss besondere Höchstleistungen vollbringen, um ein echter Christ zu sein. Und dieser Weg führte Luther allerdings nicht zu irgendeiner Gnade, sondern in die völlige Verzweiflung. Er hasste Gott, hasste seine Gerechtigkeit. Er verstand nicht, wie Gott nicht nur seinen eigenen Sohn, sondern jeden Menschen leiden ließ und sich niemandem gnädig zeigen wollte, egal wie viel der Mensch auch dafür tut. Und Luther forschte in der Bibel, vor allem im Römerbrief. Er wollte wissen, ob nicht doch die Theologen seiner Zeit falsch liegen. Nach langem Schwitzen über den Schriften kam Luther zu der Erkenntnis, dass kein Mensch vor Gott gerecht dastehen kann, eben weil er ein Mensch ist. Im 3. Kapitel des Römerbriefs heißt es, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollen. Luther wurde klar, dass seine verzweifelten Anstrengungen scheitern müssen, dass nur Gott selbst den Menschen gerecht machen kann, wie es weiter heißt im Römerbrief, und sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Luther erkannte, dass er sich Gnade nicht erarbeiten kann, dass Gnade eben deshalb Gnade ist, weil sie geschenkt ist. Und das half ihm auch bei seinem Problem herauszufinden, wie halte ich einen gnädigen Gott, wie kann ich vor Gott dastehen. Er erkannte, dass nur die Gnade, die ich mir schenken lasse, wirklich Gewissheit gibt. Woher weiß ich denn, dass meine frommen Werke, dass meine guten Gebete, dass die genug waren, dass ich alles ordnungsgemäß vollzogen habe? Vielleicht habe ich ja irgendwas Wichtiges vergessen und schon wackelt das Fundament des Heils. Nur die Gnade, für die Gott in seinem Sohn birgt, gibt mir Gewissheit. Doch Luther wäre jetzt nicht wirklich bedeutend gewesen, wenn er sich mit dieser Erkenntnis gemächlich zurückgelehnt hätte. Etwa in dem Sinne, nun weiß ich, dass ich mir mein Heil nicht verdienen kann, nun kann ich auch gleich alles bleiben lassen. Im Gegenteil, dass Gnade reine Gnade und Geschenk ist, das hat ihn angespornt. Für Luther gehörte es zusammen, dass er aus reiner Gnade gerettet ist und dass er nun aus Dankbarkeit tätig ist. Er scheute die Bedrängnis nicht, die ihn zur lebendigen Hoffnung anleitete. Er machte sich ans Werk. Diese Freiheit, diese neue Erkenntnis in Predigten, Traktaten und Briefen allen Menschen nahezubringen. Er reiste durch ganz Deutschland, nahm Ansehensverlust und drohende Gefangenschaft auf sich. Dass Gnade einen Menschen passiv und träge macht, weil sie geschenkt ist, kann man von Luther nun wirklich nicht behaupten. Gott möchte tätig sein im Menschen. Er hat seinen Heiligen Geist in die Herzen gegossen, damit nun Gott und Mensch zusammenarbeiten. Gott hat uns aus Gnade befreit, damit wir nun in Freiheit leben und diese Freiheit nutzen. Entscheidend ist, und damit komme ich zu den Themen der Predigtreihe zurück, dass Jesus Christus, Bibel, Gnade und Glauben zusammengehören. Luther formulierte dies in den 4 Alleinstellungsmerkmalen, die ich jetzt schon öfter aufgezählt habe. Allein Jesus Christus, allein die Bibel, allein die Gnade, allein der Glaube. Gnade ist kein Prinzip, sondern Ausdruck der liebenden Beziehung Gottes zu seinen Menschen. Nur durch das Leben und den Tod Jesu Christi, der Ausdruck von Gottes Liebe ist, haben wir diesen Zugang zur Gnade. Und von diesem Geschehen wissen wir nur durch die Bibel, durch die Texte, die Gott uns gegeben hat und in denen er sich uns vorstellt. Und der Glaube ist die Antwort auf dieses Gnadenangebot. Kein lethargisches Zurücklehnen und Ängstlichkeit vor jeder Art von Werkgerechtigkeit, sondern fröhliches und befreites Handeln ist das Ziel der Gnade. Und wie wirkt sich nun Gnade in der Gemeinde aus? Hierzu nur der kurze Hinweis, dass Gnade und Geistesgaben im Griechischen die gleiche Wurzel haben, also vom gleichen Wort abstammen. Die Gnade, Charis, bildet Gnadengaben, Charismen oder Charismen aus. Und diese Charismen erbauen die Gemeindeglieder gegenseitig. Durch sie bestärken wir uns im Wissen, dass Gott uns gnädig ist. Was ist meine konkrete Gnadenerfahrung? Wo habe ich Gottes Gnade erlebt und kann sie auf einzigartige Weise weitergeben? Dabei bestärkt uns der Heilige Geist. Er schenkt die Erkenntnis der Gnade und die Mittel, diese Gnade auszuleben. Welch eine Chance! Und der Friede Gottes, höher als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.